Ich auch. Warum haben sich die Finger verbrannt?
Der CDU-Mann David Erkalb, seines Zeichens auch Aramäer, fühlte sich von mir ungerecht behandelt. Aber wir haben uns inzwischen mal getroffen und waren sehr nett zueinander.
Ich hatte davon gelesen, der wollte das Haupthaus, oder es gab Gerüchte, dass er das Haupthaus kaufen will.
Das hat er eben dann
dementiert.
Er wollte sich nicht äußern und schickte mir dann nach meinem letzten Artikel eine bitterböse Mail. Aber wenn er nicht reden will,
dann trifft ihn die Macht, dann trifft ihn die vierte Macht.
Ach nö, also ich nehme nicht für mich in Anspruch, immer perfekte Arbeit abzuliefern. Das kann durchaus sein, dass ich da mich auch an einer Stelle zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Das will ich nicht abschaffen.
Mit was hat er sich zu weit aus dem Fenster gelehnt?
Mit dieser Erkalt-Nummer, dass er sich da ungerecht behandelt fühlte und dass ich da zu weit gegangen bin. Das will ich nicht ausschließen.
Okay. Kurze Anmerkung, wollte ich Ihnen eigentlich zu Beginn des Gesprächs sagen. Ich würde gerne pünktlich den Zug nach Berlin zurückkriegen.
Sie wollen. Ich brauche noch einen Termin nachher.
Ja, haben Sie gesagt, genau. Mhm. Nur, dass Sie Bescheid wissen, dass ich irgendwie wahrscheinlich aus dem Gespräch Hallen schütteln und losrennen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir das erschöpfen.
Sie haben ja meine Kontaktdaten.
Ja, haben Sie mir gegeben.
Ja.
Würde mich, genau. So, der Verkauf ist so früh.
Weil er eben vor diesem Prozess kommt, den diese Prodekanat-Synode angestoßen hat, völlig unabhängig davon. Und es scheint im Moment auch so zu sein, als ob die Gemeinde selber da gar nicht mehr agieren will, sondern die haben das an den Kirchenkreis gegeben und der Kirchenkreis macht das jetzt für die.
Hab ich gehört, ja. Wer ist da zuständig? Wissen Sie das?
Nein.
Ja, aber das ist auch meine Information. Dass die das irgendwie angeleiert haben und dann abgegeben haben.
Ja, und abgesehen davon bin ich ganz persönlich der Auffassung, dass man Kirchen kein Handelsobjekt sind. Man verkauft keine Kirchen.
Weil ein heiliger Ort ist?
Ein sakraler Ort, finde ich schon. Da hängen immer sehr viele Emotionen dran. Und ich persönlich bin auch der Auffassung, dass eine Kirche kein Wirtschaftsunternehmen ist. Schon sich auch hier von der GmbH von Saturn oder hier, ob es hier von einem Campus geht, muss man sich in irgendeiner Weise unterscheiden. Und das hätte für mich in dem konkreten Fall geheißen, eben mal zu gucken, gibt es Möglichkeiten, eben auch dort in der Kreuzkirche einen multireligiösen Ort zu schaffen, mit den Aramäern, mit den Muslimen, die 100 Meter weiter eine Moschee haben, mit den Afrikanern, die dort regelmäßig Gottesdienst feiern. Da ist ja mächtig was los. Ja? Wenn man meinetwegen die Kirche in eine GbR eingebracht hätte und gesagt hätte, jeder, der hier Gottesdienst feiern will, der zahlt eine gewisse Miete. Und so finanzieren wir den Ort, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Aber dann ist es doch wieder ein Handelsobjekt.
Ich glaube, das ist ein bisschen die Frage, wie man das den Leuten auch verkauft. Ja? Wenn man sagt, wir wollen hier aus der finanziellen Not, die wir sehen, dass sie kommt, sehen, ob wir mit anderen religiösen Gruppen gemeinsam was Neues schaffen können, dann wäre das nicht so ordinäres. Abgesehen davon steht, glaube ich, auch dort der gesamte Komplex in der Denkung.
Ja.
Das muss ich aber noch mal bekommen. Das ist nicht ganz sicher. Das heißt, die mögliche Veränderungen daran sind sehr schwierig.
Ja, und was macht man dann, wenn man, also Sie sagen, man verkauft nicht, aber Sie sagen selber, es ist wahrscheinlich schwierig. Und nun?
Ja, die Entscheidung scheint noch nicht gefallen zu sein. Ich muss Bode sowieso mal wieder anrufen und fragen, ob es was Neues gibt.
Bode.
Ja. Ich habe diese Postkarte mit Absicht auf den Tisch gelegt.
Ja.
Weil Sie ja auch geschrieben haben, Ihnen kommt es auf das Thema Religion in neuen Quartieren an. Haben Sie schon gehört vom Ökumenischen Forum in der Haft?
Ich habe mit Herrn Klahn vor letzter Woche ein langes Interview geführt.
Ah.
Ja.
Ich bin in diesem Chor, der dort seinen Sitz hat.
Ja.
Und jetzt am Sonntag war dort die letzte Veranstaltung, an der ich beteiligt war. Also, da gibt es ja diese Veranstaltungsreihe im Sommer in der Hafen City, wo alle Akteure in der Hafen City irgendwas machen an einem Tag. Und die haben sich eben ökumenisch verhalten. Also, Sonntag getroffen.
Werden Sie gleich nochmal sagen müssen, Sie kommen. Weder ich noch das Mikro haben Sie verstanden.
Letzten Sonntag war ein Kräutersonntag.
Ach was?
Kräuterrätsel, mit Kräuterlimonade, mit Kräutersongs. Fand ich ganz witzig und zwar auch nach außen hin gemeint. Was mir an dieser ganzen Unternehmung gefällt, ist, dass eben dort wirklich 21 Kirchen unter einem Dach sind. Was ich sehr gut finde, ist der Ort, den sie gewählt haben, weil sie es nicht so richtig schaffen, wirklich bekannt zu bleiben. Die Shanghai-Allee, die liegt immer noch sehr
ab vom Schuss,
im Abseits, weit weg. Und wenn das die einzige ökumenische Unternehmung in Hamburg bleibt, dann ist das mit Sicherheit zu wenig.
Das heißt, Sie haben ein großes Interesse an der Ökumene?
Für mich ist das das Natürlichste von der Welt. Das gehört für mich einfach dazu.
Also das heißt, Sie teilen die Ansicht, dass die Zukunft der Kirche in der Ökumene liegt?
Ja, auf jeden Fall.
So hat sich Herr Klahn geäußert.
Ich würde auch sagen, die Zukunft der Kirchen kann niemand für sich in Anspruch nehmen, der Weisheit letzter Schluss zu besitzen. Das geht gar nicht.
Aber Sie wissen nicht, wie weit der interreligiöse Verein gekommen ist.
Das weiß ich nicht, dass er in Gründung sich befindet, dass es in die Richtung geht, das weiß ich. Und ich bin ganz sicher, dass Projekt, was der Thieme dort in Nummelmannsberg betreibt, eins ist, was in seiner Bedeutung, wenn er das so hinkriegt,
groß sein wird, ja.
Groß sein wird und auch in seiner Bedeutung über Hamburg hinaus.
So, und dann hatten wir jetzt zum Schluss noch die angerissen, die Nur-Moschee.
Ja.
Groß diskutiert.
Das ist groß diskutiert worden. Die Kirche ist, ich glaube, 2008 entwidmet worden, wurde an einen Privatmann verkauft.
Ihrem Artikel gelesen, kann das sein?
Wirklich. Dann haben sie die Muslimen gekauft. Es hat fürchterliche Demonstrationen gegeben. Also die Nazis wollten dagegen demonstrieren. Die haben ich glaube, 30 Leute auf die Beine gekriegt. Gegen die Nazis haben wiederum 250 Leute demonstriert, auch direkt vor der Kirche. Und da hat die damalige Menschenrechtsbeauftragte der Nordkirche gesagt, in ihrer Rede, ist doch gut, wenn es eine Moschee wird, besser als ein Autohaus. Ja, also es ist gut, wenn das ein religiöser Ort bleibt.
Weil das Haus bleibt.
Ja, weil auch Leute aus der Kirche sich damals sehr kritisch geäußert haben und gesagt haben, sie sind damit nicht einverstanden. Und sie es bitte schön behalten sollen.
Weil das ist genau der Punkt, du weißt halt nicht, was damit passiert, wenn du es erstmal verkauft hast.
Richtig. Genau.
Das ist ein schönes Argument gegen den Verkauf, ne? Zu sagen, irgendwie, wenn du Kontrolle darüber haben willst, was passiert, also warum man damit nicht handelt.
Ja.
So?
Mein Haus soll ein Bethaus sein. Ich kenne das nicht. Mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es gemacht in Räuberhöhle.
Wo ist es her?
Bergpredigt, würde ich sagen. Tempelaustreibung. Geschichte von der Tempel. Tempelaustreibung, wie Jesus im Tempel ist und die ganzen Händler vertrieben hat.
Ja. Ich habe vorhin jemanden sagen hören.
Na, das geht schon. Lange Arme, aber so lange nun doch nicht.
Teleskoparme, dann kann das. Da hat sich eine dazu geäußert, dass speziell auch in Hamburg eine lange Tradition hat, dass das eben dass Kirchen Wärmehallen sind, wo sich Händler treffen und der sakrale Nutzen, die immer nebenbei läuft.
Habe ich so noch nicht gehört.
Sozusagen, dass das Gemeindeleben während des Gottesdienstes stattgefunden hat. Wenn Sie gerade die Bergpredigt zitieren und ich kenne die Geschichte von den Pharisäern, die er da anklagt.
Also, wir könnten natürlich sagen, Tim, was spürst du dich auf? Du machst zweimal im Jahr einen großen Güterschwermarkt an der Katharinenkirche.
Das ist Ihr religiöses Engagement?
Bücherflohmarkt? Nicht nur.
Gehen Sie vor.
Ja. Da geht es um die Hamburger Kinder- und Jugendkantorei an St. Katharinen und St. Petri. Auch so ein in meinen Augen sehr besonderes Kirchenprojekt, weil da dieser Chor in 10 Jahren von 20 auf 160 Kinder gewachsen ist.
Was?
Und das dazu geführt hat, dass in der Katharinenkirche, zu der ich gehöre, dieses Jahr zum ersten Mal seit Generationen oder seit mindestens einer Generation wieder eine Konfirmation gemacht.
Aber da ist Jahrhunderte nicht konfirmiert worden? Also nicht Jahrhunderte, aber Jahrzehnte?
Das ist eine klassische Innenstadtkirche mit Konzerten und klugen Gottesdiensten und netten Veranstaltungen, die dann auf einmal die Hafenzivil dazu gekriegt hat und damit wieder eine Parochiegemeinde wird.
Ja.
Und dann ist eben dieser Chor 2006 gegründet worden, erst nur an St. Petri. Und dann ist Regie dazu gekommen. Und das schwemmt die jungen Leute in die Kirche, die Kinder in die Kirche. Da sind einige wenige Kinder dabei, die sind diese ganzen 10 Jahre schon dabei. Ja, also es läuft eine sehr beständige Arbeit.
Wohnen Sie in der Hafen City?
Nein, ich wohne in Bielstedt.
Aber haben Sie sich zugemeindet zur Katharinenkirche?
Ja.
Warum?
Das hatte ganz private Gründe. Ich habe mal wann war das? Frühjahr 2013, aus einer ganz persönlichen Notlage dort, bin ich dort reingegangen und habe gesagt, ich brauche einen Pastor zum Reden. Und das war Pastor Frank Engelbrecht von der Katharinenkirche, der sich eine halbe Stunde für mich Zeit genommen hat.
Wahnsinn.
Und
umso bemerkenswerter, weil der ein sehr vielbeschäftigter Mann ist.
So ist es. Ein halbes Jahr später habe ich mich wirklich umgemeint lassen. Und die haben mir da sehr geholfen. Ganz erheblich.
So. Wann war das?
Ich bin da seit 2013.
Nicht lang.
Und bin dann eigentlich geblieben. Jetzt in letzter Zeit nicht mal so oft, weil ich nicht mal so viel Zeit habe. Und weil ich manchmal am Wochenende schlafen muss.
So. Das Gespräch mit Ihnen finde ich insofern sehr spannend, weil Sie mir ganz viele spannende Projekte nennen. Und ich kenne Sie alle schon.
Ja,
erzählen Sie mir was ich noch nicht kenne.
Die Akademie der Weltreligionen. Friedrich Weiße, Professor Wolfgang Weiße, ist ein Teil der Hamburger Universität.
Mit Karin Körber ist sie da auch, kann das sein?
Nein, die Frau von Navid Kermani, die Katrin Amirpour, ist dort Professorin.
Ach was.
Es mag so ganz konservative evangelische Leute geben, die finden, das seien die islamische Veranstaltungen, aber das ist Tenef. Seit Jahren sehr gründlich und sehr beharrlich sich mit interreligiösem Dialog beschäftigen. Sowohl einerseits Studentenveranstaltungen anbieten, andererseits öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen machen. Eine Freundin und Kollegin namens Dorothea Griesbach, ihres Zeichens Filmemacherin und Rundfunkjournalistin, ist dort eine Zeit lang Koordinatorin gewesen und ist jetzt seit mehreren Jahren eine der Menschen, die die lange Nacht der Weltreligion im Thalia-Theater auf die Beine stellt. Das ist eine Veranstaltung, ich glaube, 5-6 Stunden Länge, die da in dem ganzen Theater stattfindet. Da kommen über 2000 Leute. Also das Theater ist voll. Das finde ich sehr gut und finde ich sehr wichtig. Und ich weiß nicht.
Was ist deren Zielsetzung?
Das könnte ich gar nicht so auf einen Satz.
Wie heißt die? Noriko?
Kata Yun Amirpour. Islamwissenschaftlerin. Genau. Und dann gibt es noch zwei ganz wichtige Projekte in Hamburg, die aus der Diakonie kommen. Einmal ist es die Straßenzeitung Hinz und Kunst. Das ist nicht nur die Zeitung, da steckt ein ganzes Sozialwerk dahinter.
Ja.
Weil die Straßenverkäufer in der Zeitung, das sind alles ehemalige Obdachlose, die da wenigstens eine ganz geringfügige Existenz kriegen. Und vom selben Mann gegründet ist die Rathauspassage im Zwischengeschoss am Rathausmarkt. Ein Café, Buchladen, ein Weltladen.
Wo ist denn das?
Unterm Rathausmarkt.
Ich weiß nicht, ich bin kein Berliner, ich bin Berliner, ich bin kein Hamburger. Was heißt das? Hier in Mitte.
Ja, genau. Direkt vorm Rathaus. Wenn Sie vorm Rathaus stehen.
Gibt es das eins?
Es gibt dieses eine Hamburger Rathaus, das ist das einzigste, das ist vor seines Zeichens das fünfte, aber das Hamburger Rathaus ist das Hamburger Rathaus. Es sind also keine Verwechslungen möglich. Es ist auch nur U-Bahn-Station. Und da gibt es eben diese Passage, in der Leute arbeiten, die aus dem Arbeitsmarkt rausgeteilt werden, die 2-3 Jahre eine Perspektive kriegen, wo dann die entsprechende Sozialarbeit dahinter sitzt und versucht wird, die wieder in den normalen Arbeitsmarkt reinzubringen.
Ja.
Das hat der, ich glaube, Stefan Reimers, der frühere Landespastor für Diakonie, hat das beides gegründet.
Der Name kommt mir bekannt vor.
Höchstwahrscheinlich, ja. Ganz, ganz tief davon überzeugt, dass das auch Aufgabe der Kirche ist, solche Sachen zu machen.
In Hammerbrook?
Mhm.
Also wir haben noch über zwei Gebiete nicht gesprochen, die auch noch Teil meiner Studie sind. Das ist Hammerbrook und Altona.
Altona kenne ich nicht so gut wie nicht, aber genau. Da gibt es eine Kulturkirche, das ist das Einzige, was ich weiß.
Okay, und Hammerbrook? Also, da war eine Idee?
Ja, Hammerbrook.
Also Stichwort, irgendwas, was Sie mir dazu sagen können?
Da gibt es die Wichernkirche, die ist aber nicht, die ist schon in Hamm. Hammerbrook ist halt
ein Büroviertel
und Hammerbrook ist zusammen mit Rotenbrooksort. Das sind die beiden Viertel, die am stärksten zerstört waren in der großen Bombennacht. Aber was es da an kirchlichen Aktivitäten gibt, ich glaube nicht besonders viel.
Ja, tatsächlich ist genau das Problem, dass sie jetzt überlegen, was sie machen können. Ressourcen gibt es keine. Eine richtige Parochie, es ist auch also keine richtige Parochialgemeinde. Mhm. Die paar Hanseln, die jetzt dahin ziehen werden, werden wahrscheinlich auch den Kohl nicht fett machen. Mhm. So dass man sich da jetzt fragt, so, okay, was machen wir jetzt damit? Und parochial zugemeindet ist es Jacobi.
Aha.
Genau, und die stehen seit 10 Jahren davor und denken sich so, ja, also, da müsste man mal was machen. Da müsste man.
Was sagt die Pastorin von St. Thomas in Rotenburg dazu? Ich komme dran mit der Plan. Wie heißt die noch? Na, die ist vielleicht schon wieder zu weit weg. Also, es gibt schon dann immer wieder so Leute in so, so sogenannten Problemvierteln, eben wie Rotenburgsort, die dann da eine ganz interessante Gemeindearbeit aufziehen.
Es hängt an Personen.
Ich glaube, ja. Das ist gewaltig.
So, jetzt ist aber die Frage, noch steigen die Steuereinnahmen, ja? Aber bald sinken sie. Und wenn man sich entscheiden müsste, Sie sagen gerade, es hängt an Personen. Gleichzeitig soll man keine Kirchen verkaufen. Das Geld wird aber demnächst knapp werden. Was tun?
Ja, die erste Frage ist, wann wird das Geld genau knapp und wie sehr?
Das ist ein bisschen wie die Frage nach dem Erdöl.
Es gibt ja Leute, die sagen,
genau, knapp, ja, da sind wir.
Ich glaube, wenn man in dieser Frage weiterkommen will, muss man vorher noch eine Sache genauer erklären, nämlich was will in dem Fall meine Kirche, also die evangelische Kirche, genau machen. Ja, was sieht sie als ihre Aufgaben an? Ja, und da muss man sicherlich klären, was man dafür an Räumen, an Leuten und an Finanzen braucht. In dem Zusammenhang finde ich wichtig, dass man sich endlich mal von dem Gedanken löst, noch eine Volkskirche zu sein. Das sind wir nicht mehr. Und ich glaube auch schon ziemlich lange nicht mehr. Und wenn man sich davon freimacht und sagt, wir müssen es nicht mehr jedem recht machen, ja, dann ist man vielleicht in dem, was man tun und was man sagen kann, viel unabhängiger kann und dann schlicht vielleicht sogar viel mehr erreichen.
Hat das aber nicht weitreichende Konsequenzen, wenn man so eine wenn man sich davon frei macht, das ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Da muss irgendjemand zustimmen und das hat doch, also es gibt einen Staatskirchenvertrag. Hat das nicht Auswirkungen darauf?
Das Problem ist, man kann es nicht verordnen.
Garantiert ist das so ein Ding, einmal im Jahr will jemand Eiskaffee. Und dann, das ist in der Gastronomie so ein Ding, wenn einer Eiskaffee will, dann wollen alle Eiskaffee. Auch wenn die sich nicht gesehen haben. Aber ist der Eiskaffee, die Idee des Eiskaffees in der Luft.
Ja. Das muss irgendwie so ein in der Eiskaffeemaschine so ein Pheromon oder irgendwas drin sein. Du bestellst dir jetzt auch sowas.
So. Das hat doch Konsequenzen, staatsrechtlicher, Staatskirchenvertrag.
Das kann ich nicht beurteilen, möglicherweise ja. Aber ich komme ja aus einer Kirche, in der die Kirchensteuer nicht über die staatlichen Steuern eingezogen wurden. Und wo die Kirche ja allein deswegen viel unabhängiger und natürlich auch viel ärmer war. Heute sagt man ja, die ostdeutschen Kirchen, die waren ohne die Kirchen in Westdeutschland überhaupt nicht lebensfähig. Kann sein. Ja? Aber sie waren unabhängiger.
Ja. Ja?
Und das finde ich richtiger. Ich bin.
Das ist ein spannender Punkt, den werde ich aufnehmen. Wir haben ja eine ostdeutsche Landeskirche, nämlich Berlin, in unserer Studie.
Ja.
Und dort zwei Gemeinden,
ja,
die wir jetzt mit in der Untersuchung drin haben. Da werde ich mal drauf achten. Das eine ist Blankenburg.
Ja.
Da wird da überlegt man gerade, ein großes Quartier hinzusetzen. Berlin hat versprochen zu bauen, also der Senat hat vor der Wahl versprochen zu bauen, jetzt muss er es durchziehen, das muss er irgendwo machen.
Ja, ja.
Genau, und da gibt es einen sehr rührigen Pastor, der sich da sehr engagiert.
Ja.
Und ist halt im Vorhinein dafür auch versucht, irgendwie Dinge zu bündeln und Leute an einen Tisch zu bringen.
Ja, ja.
Und in Stralau, das ist so für mich, also von, ich verschlagworte meine Gemeinden, das ist so Appendix, so huch, das gehört jetzt zu uns, so wie in Hammerbruch. Was machen wir denn jetzt damit? Na Mensch. Da hat man einfach, jeden Zentimeter vergoldet, sich überhaupt nicht um Infrastruktur gekümmert. Jetzt gibt es da in einem Ort, wo jedes Haus 1 Million kostet, gibt es ein Norma.
Boah, ja.
So.
Wundert einen nicht, ne?
Wo man halt nicht mitgedacht hat. Also, aber weggegangen ist es trotzdem, musste man sich ja nicht kümmern, es liegt nämlich am Wasser. So, da ziehen die Leute auch hin, ohne dass man da groß irgendwie Gemeinde macht. Und jetzt versuchen sie es halt so und machen das Beste daraus.
Aber ich finde die Frage, die Anpackung ja auf jeden Fall spannend, weil mir ja auch in Hamburg durchaus Ecken einfallen, im Moment in größerem Umfang gebaut wird. Die Hafen-CD ist das beste Beispiel. Wenn es da das rumänische Forum nicht geben würde, gäbe es da gar keine Kirche.
Ja, ja.
Man hat wohl irgendwas überlegt, irgendeine Filiale von St. Katharinen dahin zu bauen und hat dann diese neue mit dem rumänischen Forum gemacht, was ja auch erst nur eine Barackenkirche war, bevor dieses Haus dort entstanden ist. Aber gerade ja auch im Zusammenhang mit dem Zuzug der Flüchtlinge gibt es ja einige große, auch zum Teil sehr umstrittene Projekte in neuen Wohnvierteln. Und ich kann mich nicht erinnern, ob das irgendwo irgendwer eine Kirche früher war. Kommt nicht vor.
Ja, und woran es dringend fehlt, sind Moscheen.
Ja.
Und dafür sind keine Gelder da, weil die nicht von so einem Staatskirchenvertrag profitieren und billig Bauland bekommen.
Dann müssen sie sich mal mit es gibt ja in Hamburg einen Vertrag mit den Muslimen.
Stimmt.
Das Land Hamburg hat einen Vertrag mit den Muslimen abgeschlossen. Ich habe den da nicht gelesen, ob dazu was drinsteht.
Das ist mal eine gute Idee.
Ich glaube, mit den Muslimen und mit den Aleviten gibt es hier einen Vertrag. Die sind auch mal vor ein paar Monaten sind die von den Schwarzen nochmal in Zweifel gezogen worden, aber eigentlich ist es Konsens, dass es diese Verträge braucht.
Ja.
Da geht es wohl vor allem um Religionsunterricht und solche Geschichten.
Wenn ich heute was mitnehme, dann ist es der interreligiöse Verein, aber das ist meine super Inspiration. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Also wie macht man Ihrer Meinung nach Religion, wie macht man heute Religion? Interreligiös, Begegnung?
Interreligiös, Begegnung und sozial.
Also mit so einem Projekt wie Hinz und Kunz oder den Rathauspassagen?
Absolut. Und auch eben zum Beispiel dem Thema Obdachlosigkeit.
Okay, und was mache ich jetzt in einem neuen, in einem neuen Stadtquartier? Da hätte man früher eine Kirche hingesetzt, einen Pastor reingesetzt, einen Diakon reingesetzt, eine Gemeindesekretärin und dann hätten die Gemeinde gemacht. Heute baut man nicht mehr. Was macht man in einem neuen Stadtquartier?
Man sollte vielleicht schon bauen, aber man muss nicht so groß bauen und man sollte verstärkt auch Räume bauen, die sich multifunktional nutzen lassen. Also,
eine Ladenkirche.
Ja, genau. Warum nicht? Also, oder hier ein paar hundert Meter weiter hat ein pensionierter Diakon aus der katholischen Kirche eine alte Apotheke zu einer warmen Stube für Obdachlose gemacht. Auch das ist Kirche. Wollen Sie sie ihm wieder wegnehmen? Ich verstehe nicht warum. Ja? Also, wo Leute hinkommen können und wie ich vor 4 Jahren in St. Katharinen, wo jemand Zeit für mich hatte. Ja, das muss keine.
Naja, gut, aber was mache ich in einem neuen Wohnquartier?
Ja, es reicht.
Familien hinziehen. Eine Krabbelgruppe.
Das wäre mal ein Anfang. Es gibt wirklich viele Formen. Das Kinderjugendwerk Arche ist doch bei euch in Berlin auch ganz, ganz massiv zugange. Wir haben hier in Hamburg 2 Niederlassungen. Sind in jedem Fall sehr, sehr groß eingestiegen und jetzt mal in Billstedt auch. Ich habe die gefragt, in Billstedt, da kommen jeden Tag 30 bis 50 Kinder. Mittagessen nach Hause zusammen. Auch das ist Kirche.
Gut, aber da fragen die sich halt dann, wer zahlt? Also wie soll das funktionieren? Das ist
eine spendenfinanzierte Geschichte.
Wie alle anderen auch. Aber das tut halt weh.
Nur spendenfinanziert. Ich muss mich ja auch fragen, ich bin am Sonntag eingeladen gewesen zu einem Taufgottesdienst der Baptisten. Die haben im Öhendorfer See 4 Leute getauft, 4 Erwachsene.
Welche baptistische Gemeinde?
Die Kirche ohne Turm in Billstedt. Christian und Angelika Denker, diesen Pastoren-Ehepaar. Die haben auch eine Internetseite.
Wie heißen die?
Denkers. Christian und Angelika. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass auch die Leute aus der Gemeinde richtig freundlich auf mich zugegangen sind. Schön, dass sie da sind, bleiben und wir haben auch was zu essen für sie. Nicht so steif.
Und es gibt einen Kinderraum und die haben nicht so einen Stock im Arsch, ich weiß.
Genau, genau. Und da
waren Sie mal, wann in der Jubilatekirche, wie da der Kinderbereich aussieht? Das ist ein einsamer, trauriger Korb am Eingang. Also, aber man braucht da aber auch keinen Kinderraum.
Ich war am Montag das letzte Mal da und am Sonntag dieser Gottesdienst der Baptisten, da wurden am Anfang die Kinder nach vorne geholt und wurden mal ausgefragt, wisst ihr, was Taufe ist und wieso man das macht. Findet ihr das gut? So, na, jetzt dürft ihr zum Spielplatz gehen. Also die haben sie nicht angebunden, sondern haben Kinderkirche nebenbei gemacht. Ich bin kein Freikircher, ich will das ja auch werden.
Ja. Aber eine Wertung ist schon drin. Ich verstehe, was Sie meinen. Das geht mir ja auch so, dass wenn ich zu den Freikirchen komme und so denke, so geht das also auch. Und irgendwie...
Ich frage mich sonntags im Gottesdienst, warum wird Gott so angepredigt? Was werden ihm dafür Romane erzählt? Er weiß doch alles schon. Ja. Gut, da geht es dann jetzt mehr ins Theologische. Wie soll man heute beten? Ja. Warum und weshalb? Und was soll man da sagen und was nicht? Und
wie macht man Religion?
Genau.
Ich habe das mal notiert. Das sind Leute, die ihre Religion ernst nehmen. Da bin ich von meinen Chefs auf die Finger gehauen worden. Weil ich soll doch nicht werten. Es ist ja schön, dass ich das beeindruckend finde, aber... Wie geht also, Religion heute?
Weil Sie vorhin eben auch Frank Engelbrecht erwähnt haben, Frank ist ja jemand, der sich eben auch in die Politik einmischt. Und auf seine... Kennen Sie ihn? Haben Sie ihn? Ja, er ist ja so ein... Wie alt würden Sie ihn schätzen?
Mir ist vorhin aufgefallen, wie viele graue Haare er hat. Ende 40?
Wir haben vor 2 Jahren seinen 50. Geburtstag. Über 50.
52? Im Leben nicht.
Ich glaube 53 sogar.
Weil Sie mich gerade gefragt haben, hätte ich gesagt, so, also ohne mich gefragt zu haben, hätte ich ihn 10 Jahre jünger geschätzt. 42 hätte ich gesagt.
Ja. Er wirkt so offen, so wie ein groß gebliebener kleiner Junge und fröhlich und für jeden Sorgen und brennt für seine Sache und macht sich tot. Aber er mischt sich eben auch ein und sagt, die Willy-Brandt-Straße, die dort vorne die Stadt teilt, die darf nicht so bleiben. Sagt das immer wieder. Und das ging bis zum Oberbaudirektor. Ja, also letzten Sommer war das Thema dann in der Politik angekommen.
Weil diese Straße seine Gemeinde abtrennt vom Rest der Stadt?
Genau. Er würde das nicht so formulieren, er würde sagen, das teilt das Viertel. Und Katharinen hat sich vor meiner Zeit auch sehr öffentlich ins Zeug gelegt. Da ist in der, auf der Nordseite der Kirche ein neues kleines Viertel entstanden. Da war ganz was anderes geplant.
Ich erinnere mich, das hat er erzählt. Ich hatte ein halbes Interview schon mit ihm.
Ja, ja.
Und da hat er mir davon erzählt, dass es ein ganz schöner Zank war.
Die haben wirklich richtig gezopft, ja.
Und die wollten da irgendwas, ein Investoren-Bullshit hinbauen. Und
riesen Ding sollte das wohl werden. Ja. Und dann haben die irgendwie gesagt, und das war wohl auch, denke ich, so wie ich es mitgekriegt habe, zwar für Katharinen als Gemeinde ein ganz entscheidender Schritt, da so politisch zu werden. Ja. Katharinen ist eben auch, dass wir im Jahr 2015, als die ganzen Flüchtlinge aus Schweden wieder zurückkamen, weil sie nicht
angenommen wurden.
Angenommen wurden.
Ja.
mit 40 Leuten 3 Nächte lang Flüchtlinge untergebracht haben.
Das heißt, 2015 hatten Sie doppelte Flüchtlingsströme von unten und von oben?
Ja.
Sehr hardcore.
Also es kam vom Süden natürlich sehr viel mehr, aber wir haben uns dann sozusagen auf die spezialisiert. Das war dann richtig organisiert. Es gab hier Anlaufstellen im Hauptbahnhof, wo die angenommen wurden. Und dann kam ein Bus zu uns rübergefahren und wir waren alle da. Und wir waren natürlich sind da reingesprungen wie ins kalte Wasser. Ja, weil das Leute waren, die halt, da waren Schwerkranke dabei.
Ich habe insgesamt das Gefühl, was ich bisher darüber gehört habe, meine Arbeitsstelle vor dieser hier, war Sprachmittlerin für eine Unterkunft, dass Berlin, also dass Hamburg das deutlich besser hinbekommen hat als Berlin.
Wir haben jetzt das Problem, dass darum muss ich mich auch kümmern, dass in den Unterkünften sich Leute angefangen haben zu integrieren. Sie bekommen ihre Aufenthaltsgestattung, also sie werden anerkannt und dann kriegen sie keinen Wohnraum in der Gegend, wo sie ihre Unterkunft hatten. Also sie müssen zweimal von vorne anfangen.
Das ist das Problem, dass man die Stadt am Stadtrand quasi oder in irgendwelchen beschissenen Lagen untergebracht hat.
Ja. Aber da dann oft eben auch Helferstrukturen entstanden sind. Die Leute haben das hier im Wohnzimmer machen, whatever. Und die haben eben wieder erzählt, dass es am Mattkamp, dass es am Rand von Höhlendorf kommen, die Leute aus Althaus angefahren.
Um zu helfen?
Frühere Flüchtlinge.
Ach so. Ja, also weil
die Leute da noch kennen. Ja. Und damit muss man sich beschäftigen. Ja, haben wir erstmal was?
Wir haben mal ganz viel, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich, ähm,